Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, diese Folge heute mit dir zu teilen, denn es geht um Sex. Und ich habe die wundervolle Paula Lambert zu Gast als Interviewgästin. Und Paula ist Sex- und Beziehungsratgeberin. Sie hat unter anderem selber 3 Podcasts, ist Fernsehmoderatorin, ist Journalistin, hat 6 Bücher geschrieben und mit ihrer Arbeit Tausenden von Menschen dabei geholfen, ein besseres Verhältnis zu sich selbst, zu ihrem eigenen Körper, zu ihrer Sexualität und damit auch zu ihrem Partner oder Partnerin zu entwickeln. Und Paula ist wirklich, ja, ich feiere sie wahnsinnig. Ich fand das Interview so toll. Es hat so viel Freude bereitet. Es war so energetisierend. Und ich spreche mit ihr unter anderem, was du tun kannst, um die eigene Sexualität wirklich zu leben, zu erleben, zu erforschen, was Männer und Frauen tun können, um Sex neu und mit Freude zu erleben vor allen Dingen. Und wir sprechen auch ganz viel darüber, warum das Thema mit so viel Scham behaftet ist, warum so viele Frauen so ein riesiges Thema mit ihrem eigenen Körper haben, wie sich dann eben auch unterdrückte sexuelle Energie äußern kann und welche sexuellen Blockaden und Glaubenssätze es gibt und wie wir sie loslassen können. Und wir sprechen über Orgasmen, wir sprechen über guten Sex, über schlechten Sex, wie du vom Kopf ins Herz kommen kannst, wie sich auch toxische Männlichkeit äußern kann und warum die Wahl unserer Partner und Beziehung häufig in 99,9% aller Fälle, sei denn, du hast schon sehr viel an dir selbst gearbeitet, aber natürlich auch mit unseren Kindheitsmustern und unseren Beziehungsmustern aus unserer Kindheit zusammenhängen. Und ja, dieses Interview ist wirklich so schön, so liebevoll, so heilsam auf so vielen Ebenen, sowohl für Frauen als auch für Männer. Und ich hoffe, dass du wahnsinnig viel daraus für dich mitnehmen kannst und ja, es dir vielleicht, wenn du jemand bist, der gerade mit der eigenen Sexualität vielleicht hadert oder das Gefühl hat, die eigene Sexualität nicht wirklich so leben zu können, wie du es dir wünschst oder nicht so richtig in den Kontakt kommst mit deinem Körper oder da vielleicht auch es für dich ein sehr schambehaftetes Thema ist, dann hoffe ich, dass dich diese Folge berühren darf und dich unterstützen darf und dir eine neue Möglichkeit gibt, wie du vielleicht anders mit dem Thema umgehen kannst. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dem Gespräch von Paula Lambert. Ich freue mich so sehr, heute eine so wunderschöne, tolle, inspirierende Frau hier im Podcast zu haben. Wir haben uns vor, ich glaube, 3 Monaten, 4 Monaten das erste Mal persönlich getroffen bei einem Essen von Mind Valley. Paula Lambert, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Und ich wollte dich ewig kennenlernen, weil du bist ja die Nummer 1 im Coaching-Himmel irgendwie in diesem Land. Und habe mich immer gefragt, was ist Laura eigentlich für eine Person? So.
Da ist sie. Da ist sie. Ja, so schön, dass du da bist. Und ich fand es so schön, weil wir saßen ja nebeneinander auch bei dem Essen und ich hätte mich so gern tiefer mit dir unterhalten, aber es waren so viele Leute da und wir wurden gefühlt alle 30 Sekunden unterbrochen. Ja. Und deswegen dachte ich, hole dich jetzt einfach in den Podcast, super, damit ich dich alles fragen kann, was ich dich eigentlich bei dem Essen fragen wollte. Vor allen Dingen zum Thema Sex.
Ja, sehr gut. Also da bin ich ja bemüht auf dem Gebiet.
Weil ich das ja so schön fand, dich bei dem Essen schon so zu erleben, dass du einfach jemand bist, die wahnsinnig offen mit dem Thema ist. Und das erlebt man ja in Deutschland relativ selten. Also Sex und Geld sind ja eigentlich die beiden Themen, würde ich sagen, über die man nicht so gerne spricht, ja, in Deutschland. Ja. Oder wahrscheinlich, weiß ich nicht, in vielen Ländern. Gibt es Länder, wo, hast du mal die Erfahrung gemacht, wo leichter über Sex gesprochen wird oder entspannter?
Also es ist, wenn wir jetzt die USA zum Beispiel nehmen, ist es total schräg, weil die sich ja scheinbar aufgeklärt geben und der Pornokonsum dort exorbitant weit verbreitet ist und gleichzeitig der Kern der Sexualität, nämlich das Selbst, überhaupt nicht angefasst wird. Mhm. Und insofern würde ich schon sagen, es ist praktisch überall sehr, sehr kompliziert, zumindest das Verhältnis. Obwohl es ja so wichtig ist. Ich meine, wenn du dich umhörst, jeder hätte gerne guten Sex oder besseren Sex oder überhaupt mal Sex. Und nach einvernehmlichem Sex geht es einem auch immer besser. Das weiß jeder. Und trotzdem wird nicht darüber gesprochen. Interessanterweise auch nicht mit den Leuten, mit denen man dann möglicherweise Sex hätte.
Es ist so spannend, dass du das sagst, weil es ist halt auch meine Erfahrung, dass es ein Thema ist, was immer so, ja, also mit wahnsinnig viel Scham, glaube ich, auch behaftet ist. Bevor wir in das Thema Scham auch reingehen, du hast gerade schon einen Satz gesagt, dass es beim Sex ja eigentlich um das Selbst geht. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen? Weil ich glaube, da sind viele so, hä, wie? Ja. Das geht um den anderen.
Ja, genau. Und das ist so der Irrglaube, weil ich glaube, die meisten Menschen denken, Sex ist im Grunde was sehr Oberflächliches, nämlich etwas, das zwei Körper miteinander tun. Und das ist dann mal besser, mal schlechter oder entspricht den gesellschaftlichen Standards oder eben auch nicht. Und dann lebt man so sein Leben weiter. Aber in Wahrheit empfinde ich zumindest Sex als totale Ausdrucksform des eigenen Ichs, auch wie man zum Beispiel Beziehungen gestalten möchte zu sich selbst und mit anderen. Und vor allen Dingen empfinde ich, nun bin ich auch relativ frisch in einer neuen Beziehung, ich bin noch total
through the roof. Wow.
Aber ich empfinde Sex als was total Lebensbereinigendes irgendwie, ja. Das kann über Wohl und Wehe entscheiden und ehrlich gesagt auch über das Gelingen von persönlichen Beziehungen, weil es nämlich einfach Kommunikation ist, bloß auf einer anderen Ebene. Und für mich ist Sex bei den meisten Menschen, wird es immer viel zu kurz gegriffen und das ist so schade, weil darum gerade bei Frauen häufig so eine Unzufriedenheit in der Sexualität entsteht, die dazu führt, dass sie Beziehung und Sex und alles, was dazugehört, eher so mittelmäßig finden, was gar nicht nötig ist.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Es gibt ja eigentlich kaum was Erfüllenderes, als mit dem eigenen Partner erfüllte Sexualität zu leben und wirklich sich auch da ausleben zu können. Und in die Verbindung gehen zu können,
genau,
darüber.
Genau, das ist es.
Also ja. Liebe zu machen eigentlich.
Richtig, ja. Genau. Und das bedeutet ja nicht, dass man, der eine liegt platt auf dem Rücken und der andere juckelt drauf rum, sondern diesen Verschmelzungsgedanken, den kann man natürlich auch in der Missionarstellung und wenn man 100 Jahre Missionarstellung macht, hinkriegen. Es kommt da wirklich aufs Mindset an, meiner Meinung nach, auch beim Thema Orgasmus. Man weiß aus der Forschung, Frauen können Orgasmen herbeidenken. Machen sie aber nicht, weil sie denken, ja, übertrieben, ich diene dem Partner und mal gucken, ob was passiert oder nicht. So, es ist also eine Funktionalität für ihn.
Das waren so viele wichtige Dinge, die du gerade gesagt hast in den wenigen Sätzen. Deswegen, ich muss gerade mal überlegen, wo ich jetzt zuerst ansetze. Ich glaube, eins der ersten Themen, wo ich gerne mit dir einsteigen würde, ist, wie Frauen über Sex denken. Mhm. Und dass so viele Frauen, wie du schon gesagt hast, so viele negative Konnotationen oder Bewertungen auch über Sex haben. Und ne, einfach dieses, ich muss dem Mann dienen und es geht auch überhaupt nicht um mich und um meine Freude dabei und um meinen Selbstausdruck. Was kann man als Frau tun, um Sex überhaupt neu erleben zu können? Also wie kann man sich als Frau dem ganzen Thema wieder ganz anders öffnen und auch vielleicht dieses ganze Schamthema mal loslassen? Weil ich glaube, vieles, was die Frauen da drin blockiert, ist auch diese Scham. Mhm. Vielleicht auch das Gefühl, dass der Körper nicht richtig ist, wie er ist oder all diese Dinge, die damit zusammenhängen.
Ja, also was den Körper betrifft, ich sehe nackt aus wie eine Seerobbe.
Das glaube ich.
Ich habe hier so Speck. Seitdem ist mir übrigens auch nicht mehr so kalt. Kann ich jedem empfehlen, der leicht friert.
Dann muss ich auf jeden Fall auch zunehmen.
Und trotzdem findet mein Partner, dass ich die sexieste Frau der Welt bin.
Das glaube ich. Du bist auch sehr sexy, das kann ich bestätigen.
Danke. Aber meine Sexiness hat also in dem Sinne gar nichts mit meiner Figur zu tun, sondern mit meinem Kopf und meinem Gefühl, dass ich der Liebe gegenüber habe. Ja, so. Habe ich gleich die Augen so zugemacht. Und machen wir uns nichts vor, ja. Die weibliche Sexualität ist noch total geprägt von dem Patriarchat, ja. Wenn du dir, gibt's alles im Netz, mal so, Guidelines für die perfekte Ehefrau anguckst, dann ist man A, erschüttert und B, merkt man, wie weit wir schon gekommen sind. Aber man versteht auch, woher es kommt, dass so viele Frauen einfach denken, okay, ich müsste mal wieder Sex haben, damit er zufrieden ist, ja, das ist meine Pflicht und so weiter.
Wow.
Nur, wenn man sich das klar macht, dass wir durch etwas geprägt wurden, was nicht unsere Lust, ja, auf Augenhöhe hebt, sondern eben dort und die männliche Lust dort, kann man sich besser damit auseinandersetzen. Darum ist so eine Schocktherapie eigentlich immer ganz gut. Und dann gilt es natürlich auch zu verstehen, dass der weibliche Körper ein viel, viel größeres Geschenk ist in dem Sinne als der männliche, weil wir ja Männer auch müssen aber extrem lang für üben, Frauen müssen nur ein bisschen dafür üben. Der weibliche Körper ist in der Lage, mehrere Orgasmen hintereinander zu produzieren, teilweise über Stunden, fast wie bei Schweinchen, die auch stundenlange Orgasmen haben. Und dieses Geschenk anzunehmen, nämlich dieses Wunder des Körpers, hat mir total geholfen, damit so einen Frieden zu machen, dass ich früher wirklich sehr funktionell mit mir umgegangen bin und auch dachte, ich bekomme Liebe, indem ich Sex anbiete quasi, ja, mit irgendwelchen Affärchen oder Geschichten oder bitte, bitte hab mich lieb, Themen. Und heute bin ich in der Lage, gerade weil ich mich so damit auseinandergesetzt habe, mich wahrhaft hinzugeben. Und wahrhafte Hingabe funktioniert eben nur, wenn man sich selber auf einer gleichen Ebene sieht wie der Partner. So. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man kommt dahin, ja, mit so ein bisschen Üben und ein paar Büchern lesen und vor allem ganz, ganz viel praktizierter Selbstliebe im wahrsten Sinne des Wortes.
Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch kurz über das Thema Orgasmen sprechen. Also hängt ja beides eigentlich miteinander zusammen wahrscheinlich, weil ich glaube, viele Frauen haben wahrscheinlich gar keinen Orgasmus beim Sex, täuschen ihn vor, hätten aber wahrscheinlich gerne einen. Woran liegt das und wie kann man als Frau es wieder schaffen? Das ist das falsche Wort. Ne? Es ist wieder so, ich muss was erreichen, sondern wie kommen wir in diese Hingabe? Und was kann eine Frau tun, die vielleicht seit 10 Jahren keinen Orgasmus mehr hatte oder vielleicht noch nie einen hatte? Und woran kann das auch liegen?
Also was mir häufig begegnet, sind Kommentare von Frauen. Ich habe ja auf meinem Instagram so ein eine Rubrik, die heißt Frag Paula, und da kann man dann Fragen stellen. So, und häufig erkenne ich an den Fragen, dass viele Frauen davon ausgehen, dass ein Orgasmus für sie nicht so in den Karten ist. Also es passiert halt nicht, naja, okay, wie schaffe ich es, wird auch häufig gefragt, aber es gibt auch ganz viel Resignation dahinter. So, und diese Resignation rührt natürlich auch daher, dass die Sexualität, so wie sie gelebt wird, total unbefriedigend ist. Warum ist sie unbefriedigend? Weil zwischen den Partnern ganz, ganz wenig Kommunikation darüber stattfindet. Die stecken quasi die Geschlechtsteile ineinander und machen das, was sie so
gesehen haben
im Fernsehen oder mal gehört haben. Freunde reden ja auch nicht darunter, also viele. Ne? Und dann denken sie sich, okay, das war's jetzt. Ist für Männer wie Frauen unbefriedigend. Übrigens ist die Orgasmusrate bei homosexuellen Frauenpaaren also signifikant höher. Liegt bei, je nach Zahlen, zwischen 83% und 96%.
Wow!
Quasi, Penetration ist es ja meist nicht, aber pro aktivem Geschlechtsverkehr, ja? Also ein Unterschied zu den 34% bis 41%.
Die wirklich?
Ja. Und verschiedene Gründe. A, Frauen kennen sich natürlich besser mit weiblichen Geschlechtsteilen aus. B, ich glaube, homosexuelle Menschen sind gezwungen durch die gesellschaftliche Norm oder Normierung, sich mit ihrer Sexualität mehr auseinanderzusetzen, aktiver. Und darum wird dort, ist die Kommunikation häufig leichter und auch mehr auf dem Tisch. Während heterosexuelle Paare davon ausgehen, naja, wir wissen schon, wie es ist. Man muss gar nicht drüber reden. Und dann, ganz, ganz wichtig, das, was du vorhin angesprochen hast, die Scham ist so groß, weil die Erwartungshaltung, die eigene Sexualität betreffend, absurd hoch ist. Wenn du dir jetzt aber mal ein kopulierendes Paar anguckst, nehmen wir mal Mann und Frau, wertneutral, ist es doch eine eigene, also irgendwie ein alberner Akt, wenn man es nur anguckt, ja, und nicht über das Gefühl nachdenkt. So, und ich finde, wir müssen Sex von dieser Ebene, von so die Oberflächlichkeit betreffend, runterholen auf das, was ist, nämlich eine freudvolle, lustig aussehende Tätigkeit, die noch viel besser wird, wenn man es schafft, A, darüber zu lachen, das wichtigste Stilmittel beim Sex überhaupt, und B, ehrlich darüber zu sprechen und zu sagen, weißt du was, das hat sich richtig gut angefühlt und das, was du gerade machst, ist wirklich schräg. Ich glaube, das funktioniert für mich nicht. Fertig. Und das zu üben, führt zu mehr Orgasmen bundesweit. 100%ig.
Ist so.
Paula Lambert für den Bundestag.
Ja, Orgasmus für alle.
Das neue Sexgesetz.
Ja,
Orgasmus also, für alle.
Oder?
Ich würde also, das Wahlplakat lieben.
Ja, vielleicht für die Partei oder so könnte ich antreten. Ja.
Aber das macht mich manchmal so traurig, dass die Leute, weißt du, mit dir reden sie ja auch über alles. Ja, ich bin unglücklich, ich möchte mich verändern, ich möchte wachsen und so weiter. Aber warum denn nicht im sexuellen Sinne? Weil Sex nicht nur Vögeln ist, sondern Sex ist Wachstum mit dem Körper. So. Und
Verschmelzung.
Verbindung. Das ist so wichtig. Und es macht, ja, nicht nur der Orgasmus macht so glücklich, das ist ja ein Nebeneffekt, sondern dieses Gefühl, vollumfänglich verstanden zu werden. Das finde ich herrlich.
Das hast du sehr schön gesagt. Liebe mit sich selbst machen. Ist ja auch ein Thema, also unter Frauen redet man da gar nicht drüber.
Ja, also selten. Ja.
Selten.
Ja.
Bei Männern ist es, glaube ich, noch ein bisschen was anderes oder es ist normaler wahrscheinlich. Was sind deine Gedanken dazu? Was sind deine Erfahrungen dazu? Wie kann man als Frau vielleicht auch damit beginnen, erstmal den eigenen Körper kennenzulernen und sich das auch zu erlauben, Spaß mit sich selbst zu haben? Weil ich glaube, ganz viele sind da auch so, Gott, das ist, ne, darf ich nicht und keine Ahnung.
Ich finde es eklig, sagen ja auch viele. Ach, ne? Ich finde mein Geschlechtsteil eklig und so. Das fängt ja schon in der Pubertät an oder als Kind, wie viele Eltern ihren Kindern sagen, fass dich da nicht an. Also unfassbar. Doch, fass dich bitte da an, nur nicht in der Öffentlichkeit, ja, wenn es geht. So, und man sollte Kindern sowieso nie verbieten, ja, die sollen dann in ihr Zimmer gehen und so, aber die sollen ihren Körper bitte erkunden, das ist so wichtig, ja, unbedingt. Aber es wird zum Beispiel in der Pubertät, ja, wird davon ausgegangen, Jungs masturbieren den ganzen Tag. Ja, das ist so Common Sense, klopf an, warte ein paar Sekunden, bevor du reintrittst, überall Taschentücher, steife Socken, ja, das ist so, da werden auch Gags drüber gemacht. Über weibliche Masturbation im Teenageralter findest du gar nichts, weder in der Popkultur noch ja im Gespräch mit den Leuten. Aber auch Mädchen masturbieren. Und ich fände es so clever von den Schulen, die müssten sich halt externe holen, du bist dein Lehrer nicht, aber dass sie darüber sprechen, dass es normal ist, seinen Körper zu berühren. Du musst deinen Körper berühren, damit du ihn kennenlernst. Wenn du ihn kennst, kannst du zum Beispiel später, wenn andere Menschen dazukommen, auch sagen, das finde ich gut, habe ich schon mal ausprobiert und das finde ich übrigens blöd. Nehmen wir manuelle Befriedigung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an das erste Mal, dass dich ein Junge berührt hat. Ich weiß nur bei mir, da lag ich da und dachte, also das ist es jetzt. Hätte ich damals aktiv masturbiert, hätte ich sagen können, nee, ich glaube, dieses Gestocher, das ist eigentlich nicht das, was mir gefällt. Hätte ich gelernt, dass man darüber sprechen muss und darf, hätte ich sagen können, dieses bringt nichts. Ich kann dir was zeigen, auch eher so oder wie man das mag. Ne? Aber das große Schweigen ist überall und das ist wahnsinnig schade, weil das führt zu sehr viel unbefriedigten Leuten, die ja teilweise dann auch ihre gesamte, das Wohl und Wehe der Beziehung daran festmachen und sagen, ich liebe ihn oder sie, ja, gibt's natürlich auch in die andere Richtung, aber es gibt gar keinen Sex mehr. Und ehrlich gesagt, gefallen tut's mir nicht, macht mich unglücklich, logischerweise. Ne?
Wie kann man sowohl als Frau als auch als Mann, weil ich kann mir vorstellen, das wäre auch was, wo ich gerne gleich noch kurz mit dir drüber sprechen möchte, weil ich glaube, es ist ja nicht nur ein schwieriges Thema für Frauen, sondern auch für Männer. Also Männer wissen ja auch gar nichts über den weiblichen Körper, können sie ja auch gar nicht, wenn die Frau ja nicht darüber spricht und ihnen versucht zu helfen, den Körper auch zu verstehen und was wir brauchen und was uns gut tut. Das heißt, es ist ja auf beiden Seiten ganz viel Angst mit dem Thema verbunden, ganz viel Scham, ganz viele unangenehme Gefühle. Als Frau, wenn man jetzt so aufgewachsen ist, ne, mit diesem typischen fass dich nicht an und das Gefühl hat, das ist eklig und wie kommt man da raus? Also wie jemand, die jetzt gerade zuhört, die ist so, ja, so geht's mir. was kann die tun, um da ein anderes Gefühl auch für sie, um sich selber überhaupt vielleicht erstmal diese Erlaubnis zu geben, sich kennenlernen zu dürfen und sich da auch zu befreien aus diesem ganzen Scheiß.
Ja, es ist ja schon mal super, dass wir darüber reden, weil je mehr Leute darüber sprechen, dass es normal ist, desto mehr trauen sich auch dazu zu stehen. Ja, das ist ja bei jedem Thema so. Also egal, ob es jetzt heimlich Zucker essen ist oder masturbieren oder so was Schräges wie, keine Ahnung, CDU wählen oder so. Ich bin immer eine Verfechterin der Spring einfach rein Theorie, weil ich glaube, wenn man da so ewig rummacht, macht man es sich nur komplizierter. Also eine einfache Übung wäre zum Beispiel oder eine Hausaufgabe, du gehst heute Abend nach der Arbeit nach Hause, ziehst dich zurück in dein Zimmer, nimmst dir fest vor, kannst auch Kerzen anzünden oder irgendwie, dass du es schön findest, dich im Spiegel anzusehen. Ja? Und Beine auseinander anzugucken, wie dein Prachtstück überhaupt aussieht. Ich habe mal für die Dreharbeiten etwas gemacht, das nennt sich Vulva-Watching, weil so extrem viele Frauen Probleme mit der Optik ihres Geschlechtsteils haben, dass es so Frauengruppen gibt, da setzt du dich dann auf einen Thron, machst die Beine auseinander und die anderen knien sich davor und beschreiben deine Vulva. Und das klingt total schräg. Ich fand es auch schräg, aber der erlösende Moment danach für diese besondere Frau, die extreme Probleme damit hatte, wie sie aussieht, war so groß, dass ich also überzeugte
Vulva-Watcherin geworden bin.
Also ich habe es nicht nochmal gemacht, aber ich empfehle das jedem, der wirklich Sorgen hat, dass es irgendwie komisch aussieht. Es gibt ja unendlich viele Varianten, genau wie bei Penissen auch. Also sich im Spiegel anzugucken und festzustellen, das ist der Ursprung, ja, des Lebens, wenn du so willst. Und was passiert eigentlich, wenn ich es berühre? Und dann wirklich ganz tief, nicht ergebnisorientiert, sondern ganz tief in dieses Gefühl zu gehen, wie eine Vulva-Meditation, wenn du möchtest, und zu spüren, was passiert, wenn ich mit dem Finger da berühre, was passiert, wenn ich da berühre, was passiert, wenn ich schneller mache, langsamer, was, wenn ich vielleicht ein Öl dazu nehme? Wie unterschiedlich fühlt sich das an? Wo fühlt es sich wie an? Sich wirklich kennenzulernen. Und dann schlussendlich, ja, nach ein bisschen Üben, wenn man denkt, ach, eigentlich ist es eine schöne Tätigkeit, auch dahin zu gehen, dass man an dem Punkt, wo es sich besonders schön fühlt, einfach dranbleibt und dann guckt, komme ich so zum Höhepunkt oder nicht.
Du hast vorhin ganz am Anfang was Spannendes gesagt, dass es ganz viele Studien darüber gibt, dass Frauen sich den Orgasmus denken können oder ne, sich vorstellen können und dann zum Orgasmus kommen. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Weil das hilft ja wahrscheinlich dann auch in dem Moment, dass man nicht nur auf den Körper fixiert ist, sondern seine Fantasie auch dazu benutzt.
Ich habe ja vorhin gesagt, Frauen sind da echt von der Natur beschenkt. Es gibt andere Studien, die haben untersucht zum Beispiel, bevor ich gleich auf die Fantasie komme, auf welche Art Pornografie das weibliche Gehirn anspringt. Und Männer, heterosexuelle Männer, springen in erster Linie auf heterosexuelle Aktivität an und vielleicht noch Frau auf Frau. Und danach fällt die Kurve steil ab. Frauengehirne lassen sich sogar bis zum Orgasmus erregen, wenn sie vögelnde Tiere angucken. Also ist alles on fire die ganze Zeit. So. Und das weibliche Gehirn ist in der Lage, ja, wenn wir jetzt in die Tantrik gehen oder in die tiefe Meditation, tatsächlich sich so in Ekstase zu bringen, dass der gesamte Körper reagiert, sprich dann schlussendlich auch ein Release kommt durch einen Orgasmus. Und das ist mir noch nicht gelungen. Ich übe, aber
ohne sich zu berühren, wirklich?
Ohne sich zu berühren. Ja?
Ach, krass, okay.
Ohne sich zu berühren, ohne Porno zu gucken, nur durch die Fantasie. Und geübte Tantriker können das.
Voll geil, kannst du ja in der U-Bahn sitzen.
Ja, wenn dir langweilig ist, auf so einer langen Fahrt von Süden nach Norden.
Voll gut.
Besser als Buch lesen, wenn es immer so wackelt.
Auf jeden Fall.
Aber, und darum, also wir brauchen deutlich weniger Stimulanz von außen, als man sich immer so einredet. Und das wäre auch wichtig, den Männern, die ja an der jeweiligen Frau aktiv sind, mal mitzugeben, weil häufig machen Männer meiner Erfahrung nach zu viel. Und die Frau liegt dann da völlig überstimuliert. Es tut eher weh, als dass es irgendwie ja entspannend ist und schön. Und weil aber diese Fantasiegeschichte ja auch so eine große Rolle spielt, gibt es da auch wieder einen wahnsinnigen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer werden visuell stimuliert, darum gucken die so gerne Pornos. Frauen aber eher auditiv, ja, weil das Gehirn bei Frauen eine viel größere Rolle spielt. Das klingt jetzt gemein den Männern gegenüber. Ich möchte das abschwächen und sagen, das Hirn verarbeitet sexuelle Erregung bei Frauen anders. Das ist auch ein Aspekt, der scheint mir in dieser ganzen Sexualität nicht so ja mit einbezogen wird, weil zum Beispiel Frauen durch Literatur extrem stimuliert werden können. Und was könnte es Sexieres geben, als gemeinsam aus einem Buch zu lesen? Zum Beispiel, ja, menschliche Erotik ist immer so auf die 12, stimmt aber gar nicht. Es gibt so viel Feinstoffliches dazwischen. Ein Paar, das auf dem Sofa sitzt und er liest ihr aus einem erotischen Roman vor. Eine der größten Verführungsakte, die es gibt. Und ich meine damit nicht 50 Shades of Grey, sondern richtige Literatur.
Ja? Was wäre das zum Beispiel? Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst?
Es gibt einen Roman, den finde ich wirklich gelungen. Der ist aus den 50ern oder 60ern, ein französischer Roman. Der heißt Der Teufel in mir. Und ich bin gelernte Journalistin. Ich mag
gute Literatur.
Sprache. So, ich mag den versierten Umgang mit Worten. Und der ist auf dem Punkt, das ist wildeste Sexualität, aber so zart, nicht so platt. Ja, ich brauche mehr Schichten. Aber natürlich, wenn man auf 50 Shades of Grey stand, kann man das sich auch vorlesen. Ist ja nicht direkt das, was ich meine.
Ist aber so spannend, also weil ich sehe das ganze Thema Sexualität, ich sehe das auch so vielschichtig, weil ich glaube, dass sehr viele von den Konflikten, die wir haben in unserer Gesellschaft, daran auch damit zusammenhängt, zu einem wahrscheinlich richtig großen Teil, dass so viele Menschen sexuell so wahnsinnig unzufrieden sind.
Ja, oder weil, unterdrückt, ne?
Unterdrückt, genau. Weil diese sexuelle Energie muss sich ja, weil wir sind ja alle auch sexuelle Wesen, und wenn wir das nicht leben, dann muss die sich ja irgendwo anders hin kanalisieren. Und bei Männern ist es halt ja oft in Aggressivität.
Ja.
Und bei Frauen ist es dann wahrscheinlich eher in Depression. Ja, ne? Also wir shutten ja eher down und in uns, und die Männer lassen es raus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Menschen mehr Liebe machen tatsächlich und wirklich erfüllt ihre Sexualität leben, wir würden in einer komplett anderen Welt leben.
Absolut.
Weil wir alle entspannter wären.
Ja.
Und glücklicher und gesünder. Weil es ist ja, also guter Sex hat ja einfach nur Vorteile auf allen Ebenen.
Ja.
Ja, so, wie kommen wir jetzt dahin? Also, wenn jetzt jemand, wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, Julia und Peter, oder wir lassen Namen weg, sonst ist es, also,
ja, ne? Ein x-beliebiges Paar.
Sie ist wirklich resigniert, sie sagt so, ja, ich halt, ne, einmal im Monat gibt's halt den Ehesex, damit er zufrieden ist, so ungefähr. Er ist auch mega deprimiert, weil er seine Frau nicht befriedigen kann, was ja für die Männer, glaube ich, eines der schlimmsten Gefühle sein muss, wenn du das Gefühl hast, ne, deine eigene Frau, du kannst deine Frau nicht zum Höhepunkt bringen. Du bringst es nicht.
Ja. Ja.
Wie kommen die da raus?
Kämen sie zu mir, würde ich als erstes beide einzeln befragen, wie sie überhaupt ihre Sexualität definieren. Mhm. Ja, bei der Frau könnte es zum Beispiel sein, erlebe ich oft in meinem Podcast, dass wenn die aus einem bestimmten religiösen Background kommen, dass Sexualität extrem negativ belegt ist. Ne? Dann ist es auch wichtig, wie hast du Sexualität im Elternhaus erlebt? Also ja, mir hat eine mal erzählt, die hörte immer nur die Mutter nein, nein, nein rufen.
Oh Gott, oh Gott.
Also das war so eine ganz klassische 50er-Jahre-Ehe und total kaputt. Ja, natürlich hat die kein, ja, furchtbar. Aber natürlich hat die keinen Zugang. Die hat nichts Positives damit verbunden, ne? Und hat sich das auch, hat im Grunde abgeschworen, der ganzen Geschichte. Also das würde ich abfragen. Und dann würde ich, bevor wir überhaupt an die technische Umsetzung gehen, wie gestaltet ihr eure Sexualität und so weiter, würde ich ergründen, wie die über ihre Bedürfnisse kommunizieren innerhalb der Beziehung. So, weil Sex ist ja nicht nur Sex, sondern klassische Situation in einer Paarbeziehung. Sie kommt von der Arbeit nach Hause. Nehmen wir an, die kommen gleichzeitig nach Hause. So, im Spülbecken steht eine Menge Geschirr. Sie denkt, okay, es ist dein Geschirr, du hättest es wegräumen müssen, sagt es aber nicht, weil sie sofort in das Ding geht, immer muss ich alles machen. So, räumt also wortlos, vielleicht leicht aggressiv, mit lautem Klappern, die Spülmaschine ein, knallt sie zu. Er kommt reingeschlendert, hat gerade die Schuhe ausgezogen und merkt, okay, die Stimmung ist mies, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht, niemand sagt es mir, ja? Dann sitzen sie bockig auf dem Sofa. Und er sagt sinngemäß irgendwann, Lust auf Sex. Und sie, nie tust du, immer tust du, falls sie überhaupt was sagt. Klassisches Standardbeispiel, tausendmal gehört. So, das Gleiche ist im sexuellen Akt ja auch häufig der Fall. Der eine willigt ein, möchte aber in Wahrheit in dem Moment was ganz anderes, nämlich möchte verstanden werden, geliebt werden, eine Entspannung ja im Haushalt erleben. Verstanden werden ist so das Hauptding, aber auch da wird nicht drüber gesprochen. So, das heißt eigentlich, bevor wir alle überhaupt Sex mit irgendjemandem haben, jemals, müssten wir ein Kommunikationstraining machen, wo es ausschließlich darum geht, die eigenen Bedürfnisse anderen Leuten mitzuteilen. Und zwar nicht nur das Offensichtliche, wie nie räumst du die Spülmaschine ein, sondern auch, wenn du die Spülmaschine nicht einräumst, habe ich das Gefühl, ich muss alles für dich tun und du siehst, wertschätzt überhaupt nicht, was ich auf der Arbeit erledige oder sowas. So, diese Spülmaschinengeschichte ist, glaube ich, in 90% aller Beziehungen dafür zuständig, dass die Sexualität irgendwann versiegt, weil das ist der erste Schritt zu, du verstehst mich sowieso nicht. Und wenn du mich nicht verstehst, kannst du mich gar nicht lieben. Es ist einfach so, wenn du liebst, musst du verstehen. So, das behalten die Leute aber nicht so im Blick, sondern denken, eigentlich müsste ich jetzt Lust haben, weil es schon wieder eine Woche her. Und okay, der fasst mir an die Brust oder sie legt mir die Hand auf den Schritt, aber es passiert nichts. So. Dieser Akt ist aber nicht der erste Schritt. Das ist eigentlich der vorletzte. Alles, was davor kommt, ist so viel wichtiger. Das heißt, ein Paar, meiner Meinung nach, ja, das sauber kommuniziert über die eigenen Bedürfnisse und so richtig in touch mit den eigenen Gefühlen ist, wird keine Probleme haben mit der Sexualität, weil die Sexualität eine natürliche Folge dessen ist, den Wunsch, dem anderen näher zu sein. So. Ja, und da ist schon das Problem. Darum sage ich immer zu praktisch jedem, bitte geh in Therapie, zu einem guten Therapeuten oder Therapeutin. Gibt es leider nicht so viele, wie ich es mir wünschen würde, aber bevor du überhaupt anfängst, dich über die Beziehung zu beschweren, weil sonst tragen wir die oberste Schicht ab, aber drunter ist immer noch Schwermetall in der Erde, ja? Also, so.
Kann ich zu 1.000.000% unterschreiben. Also so dieses, ne, ja, dass jeder einfach bei sich selber erstmal anfängt, die Themen aufzuräumen. Und dann, ja, hätten wir eh alle, ja, nochmal komplett anderes Thema. Aber
ja, aber so funktioniert es. Ja. Du musst halt die Basisarbeit machen, auch für eine gute Sexualität. Das ist nichts, was dir natürlich kommt. Ja, in den ersten Monaten logischerweise, du bist voller Hormone. Aber dann, wenn die Realität, also das normale Leben einsetzt, dann fängt es an, interessant zu werden. Ja, wie schaffe ich das, die Verbindung zu halten, dass es so eng bleibt, dass ich diese Sehnsucht habe, mich mit dir zu verbinden?
Über Bedürfnisse sprechen, damit tun sich ja super viele schon so wahnsinnig schwer, inklusive mir selbst.
Ja, ja.
Weil wir alle so konditioniert sind, so dieses erstmal alle anderen, dann ich selbst und oh Gott, wenn ich jetzt was sage, dann ne, so. Das jetzt auch noch im Bett zu machen, ist ja nochmal, ist ja so ein bisschen so endgegnermäßig auf Bedürfnisebene. wie kann man da als Frau, aber auch als Mann den Mut haben, oder was kann man für einen sicheren Rahmen schaffen vielleicht für diese Kommunikationsebene? Also macht es Sinn, davor miteinander zu sprechen, wie man das gestaltet, diese Kommunikation über die Bedürfnisse, wenn man miteinander schläft? Also weißt du, was ich meine? Wie schafft man diesen sicheren Rahmen, dass man keine Angst davor haben muss, was passiert, wenn ich jetzt was sage, wenn ich auch sage, nee, ich will das so nicht. Ich hätte es gern so, dass der andere nicht das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht oder so.
Ja, ja. Also das größte Problemfeld ist ja immer der eigene Kopf. Und die Sachen, die wir uns einbilden, dass sie passieren würden, wenn Situation X eintritt oder wir etwas Bestimmtes sagen, die ist die Mauer, die uns im Wege steht. So, darum, meine Technik ist, alles, wovor ich Angst habe, sofort auszusprechen.
Wow.
Also zum Beispiel zu sagen, ich habe Angst, über meine Bedürfnisse zu sprechen. Mhm. Zack, ist der Elefant, steht mitten im Raum, alle können ihn angucken. Ja, das ist, damit spart man sich so viel Stress. Oder ich habe Sorge, verlassen zu werden. Weil das zum Beispiel meine persönliche größte Angst ist. Rührt aus der Kindheit, also Verlustangst ist mein größtes Pferd im Stall. Ja?
Ja.
So, ja. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel meinem neuen Partner relativ früh gesagt, pass auf, mein ganz, ganz großes Ding ist Verlustangst. Manchmal baue ich so komische Tests ein, um zu prüfen, ob du wirklich da bleibst. Hatte ich nämlich wieder so sinnlos Streit vom Zaun gebracht, um zu gucken, na, verlässt er mich nicht doch. Wenn das passiert, ist folgendes Protokoll in order. Du gehst nicht weg, du gehst auch nicht in Konfrontation mit mir. Das bringt nämlich gar nichts. Ich werde bockiger sein als du, 1000-prozentig. Sondern du nimmst mich in den Arm. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe in dieser Beziehung. Du nimmst mich in den Arm und sagst sinngemäß, ich bleibe bei dir, egal wie bescheuert du dich benimmst.
Wow.
So. Und er sagte, er wohnt in einer anderen Stadt, wir sehen uns noch am Wochenende. Warte, ich schreibe mir das kurz auf. Hat er gemacht. Und dann kam 10 Tage später wieder so eine, wo ich weiß ja dann, mein Gott, hör auf mit dem Scheiß.
Ja, man ist trotzdem drin im Muster.
Funktioniert, also läuft halt so ab. Und dann hat er sofort reagiert, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, egal wie bescheuert du dich benimmst, ich verlasse dich nicht. Und ich merkte halt, und dann musste ich auch gar nicht mehr rumstreiten, weil das war genau das, was ich brauchte. So, ne? Und das ist so ein Shortcut, um die eigenen Muster einfach kurz mal auszuhebeln. Und das klingt zwar haarsträubend am Anfang, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, zu sagen, ich habe Angst, keinen Orgasmus zu kriegen oder ich habe Angst, in deinen Penis zu beißen oder was weiß ich, was die Leute für Sorgen sich machen. Ja, sobald du es ausgesprochen hast, wenn du mit vernünftigen Menschen zu tun hast, logischerweise, es gibt ja auch genug Arschlöcher da draußen, dann eröffnet das der Kommunikation Tor und Tür und du bist sofort im Gespräch. Und das, ich garantiere euch, macht es 5-mal und ihr seid sicher in dem Terrain. Oder ich weiß, es ist bescheuert, aber wenn ich so liege, habe ich das Gefühl, ich sehe zu speckig aus. Oder keine Ahnung, was die Leute für Ängste haben. Sprecht es aus. Das ist der einfachste Weg, um ins Gespräch zu gehen.
Oh, danke fürs Teilen. Ich würde gerne einmal auch über Männer sprechen in dem Kontext, weil ich glaube, das ganze Thema ist ja nicht nur für Frauen oft schwierig, sondern auch für Männer. Ich glaube, bei Frauen ist ganz viel auch, oder bei beiden hast du das Gefühl, es geht viel auch so um Performance, wenn wir über Sex sprechen. Also wie so ein, wer ist jetzt der Bessere? Wer leistet die bessere, schönere Performance ab im Bett, ja, so ungefähr?
Ja.
Was kann man dagegen tun?
Also,
sorry, da noch eine Frage kurz, Klammer auf, inkludiert. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ja so viele gesellschaftliche Konventionen wie Sex, wenn man den dann hat, wie er denn dann zu sein hat, ja? Und was vielleicht nicht zu sein hat, Klammer zu. Also wie kann man auch sich von diesem Leistungsdruck lösen und gleichzeitig das ganze Sexfeld erforschen und Spaß dabei haben und Sachen ausprobieren, ohne zu denken, so da ist das, bin ich jetzt ein schlechter Mensch oder weiß nicht, auch so, die Bibel hat da ja auch viel dazu beigetragen.
Ja.
Das das Thema irgendwie eine ganz komische Ecke zu stellen. Also ne, nichts gegen alle, die an die Bibel glauben, aber das Thema ist da, glaube ich, ein bisschen komisch dargestellt.
Es war. Also Stichwort ist ja auch, wird leicht verwendet heute, aber es ist echt ein Problem, toxische Männlichkeit. Wie ein Mann zu sein hat, um männlich zu sein, da leiden Männer meiner Meinung nach sicher ähnlich viel wie Frauen. Bloß wir Frauen haben unter uns eine größere, also eine stärkere Sprache dafür entwickelt inzwischen. Männer haben das so ein bisschen sausen lassen und viele, viele sind da wirklich auf sich alleine gestellt. Ein Mann muss muskulös sein, er muss beruflich erfolgreich sein, er muss aber auch emotional zugänglich sein, super Vater und. Im Grunde wird von den Männern das Gleiche verlangt, was wir ja so bemängeln, zu viel. So. Und er muss sexuell wahnsinnig leistungsstark sein. Also eine schwindende Erektion ist ja verpönt. Total. Ja, Frauen lachen darüber, obwohl Männer sensible Wesen sind. Ja, das wird häufig wirklich übersehen. Und es ist völlig okay, wenn eine Erektion kommt und geht. Ja, das muss man einfach mal annehmen. So, wenn Männer versuchen, sich tief ins Gefühl fallen zu lassen in der Sexualität, wird es von relativ vielen Frauen, zumindest ist das Feedback, was ich von Männern kriege, die mir schreiben, als unmännlich angesehen. Weil Frauen sich auch noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, wie männliche Sexualität auch sein kann. Und das bedeutet nicht, dass der Mann penetriert werden möchte oder so, sondern dass er auch sich fallen lassen können möchte. Und aus diesem Leistungsgedanken, der große Hengst, der Dominator und so weiter befreien möchte. Ich bin davon überzeugt, wenn man es schafft, sich tatsächlich mit Hingabe zu lieben, bedeutet das, dass beide in ihrem Gefühl verschwinden können. Und idealerweise, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, ja, ist schon hormonell bedingt. Idealerweise führt das dazu, dass jeder die beste Version seiner selbst wird, energetisch, ja. Und häufig ist es eben so, dass der Mann dann mit ein bisschen mehr Kraftliebe macht zum Beispiel als die Frau oder vielleicht aber auch nicht. Ja, bloß gesunde, ausgeglichene Sexualität bedeutet für mich, dass man den anderen lässt, so wie es für ihn emotional am besten ist. Und auch darüber muss man natürlich sprechen, weil auf dem Weg natürlich ein paar Experimente liegen. Und zu sagen, ich würde gerne mal XY ausprobieren, ist wahnsinnig wichtig, weil natürlich lernst du als Mensch spielerisch am allerbesten, was dir gefällt und was nicht. Darum spielen Kinder, die lernen jeden Tag, ja, wenn sie so Sachen puzzeln, vollmalen, die Wände vollmalen, hier Dinge rausbrechen, keine Ahnung, ja, die lernen dabei. So, und es muss meiner Meinung nach eine viel größere Erlaubnis für das Spiel geben. Und damit meine ich nicht, ladet euch mit Sextoys voll, bis alles voller Silikon steht im Zimmer, sondern erlaubt euch, Anteile von euch zu erkunden, die eure Persönlichkeit facettenreicher machen. So. Und hier trifft dasselbe zu wie in der Kommunikation über die Beziehungsbedürfnisse an sich. Sprecht es aus. Es darf meiner Meinung nach, ja, außer Sachen, bei denen jemand zu Schaden kommt, logischerweise, da keine Tabus geben, auf keinen Seiten. Und wenn sich zum Beispiel eine Frau unwohl damit fühlt, dass ein Mann ein, aus gesellschaftlicher Sicht etwas Feminineres probieren möchte, zum Beispiel, das wäre jetzt das Offensichtlichste, sich selbst penetrieren zu lassen, dann wäre das was, wo man erstmal gucken muss, wo führt mich das eigentlich hin und was ist für ihn spannend daran und was macht das mit mir? Also ich glaube, man muss viel mehr reflektieren darüber, was so in einem passiert, wenn man bestimmte sexuelle Dinge macht. Ja, aber wir kommen immer wieder darauf zurück. Reden, reden, reden. Das ist das wichtigste Tool, was man da hat. Ist so.
Ja, absolut. Also ich hoffe auch, dass wir ganz viele hier gerade da dazu inspirieren können, da den Mut auch zu haben, drüber zu sprechen und da auch vielleicht erstmal bei sich selber anzufangen, ne? Auch so zu reflektieren, was du auch am Anfang gesagt hast. Wie bin ich mit Sex aufgewachsen? Was habe ich vielleicht als Kind für Erfahrungen damit gemacht, mit den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, sich mit dem eigenen Körper anzufreunden? Und ich glaube, wenn man für sich erstmal so einen sichereren Rahmen auch geschaffen hat, wo man sich selber in sich fallen lassen kann, dann ist es auch viel einfacher, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen.
Ne? Na, vor allem machst du dann nicht den Kardinalsfehler jeder Streitigkeit zu sagen, so halt nicht. Ja, aber wie denn dann? Ja, weiß ich nicht. Sondern du kannst dann sagen, pass auf, ich habe da schon mal vorgearbeitet an mir und ich weiß, das und das gefällt mir besonders gut. Lass uns doch das mal erkunden. So. Und das ist ja kein Angriff. Man sagt ja damit nicht, alles, was du machst, ist falsch, sondern man sagt, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, was mir gefällt und was für mich funktioniert und ich lade dich ein, das mit mir zu erleben. So. Darum geht's.
Ja, super spannend. Danke fürs Teilen. Einer der, also wir Menschen entwickeln ja unterschiedliche Coping-Mechanismen in unserem Leben. Wenn uns in der Kindheit zum Beispiel ja irgendwas gefehlt hat, dann entwickeln wir bestimmte Gewohnheiten, wie wir das Gefühl, was uns vielleicht eigentlich fehlt, über andere Wege in uns holen können. Ne? Also keine Ahnung, als Beispiel, wenn wir als Kind oft das Gefühl hatten, irgendwie ohnmächtig zu sein oder hilflos zu sein oder diesen Kontrollverlust hatten, kann es gut sein, dass wir als Erwachsene, keine Ahnung, Putzfimmel haben oder ne, es immer sehr wichtig ist, dass alles ordentlich ist, um weil wir einfach uns so sehr sehen nach diesem Gegenpol von dieser Ohnmacht, die wir eigentlich fühlen. Das war bei mir zum Beispiel richtig krass als Kind, also nach der Scheidung meiner Eltern, weil bei mir gefühlt alles im Chaos war im Außen. Ich habe die ganze Zeit aufgeräumt. Mein Zimmer. Ich habe mein Zimmer, glaube ich, zweimal am Tag umgestellt, aber mindestens einmal die Woche habe ich mein Zimmer umgestellt und wieder neu, weil ich einfach immer das Gefühl hatte,
so kannst du,
niemand
bist du in control,
gecheckt in meiner Familie,
ja, was ja, klar,
los
ja.
ist, aber so rückblickend denke ich mir so, wow. Oder aber natürlich Alkohol, Rauchen, Sex, auch eine Möglichkeit, Essen. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Wie man
unzählige
arbeiten,
ja, Kompensation halt,
Sport,
ja
einfach in einem Übermaß irgendwas zu tun, um uns anders zu fühlen und diese Gefühle in uns nicht zu fühlen. Ein Thema bei dir und in deiner Arbeit ist da in dem Kontext ja nicht nur Sex, sondern eben auch, und das ganz kurz vielleicht, bevor wir über das emotionale Essen sprechen, auch zu verstehen, dass Sex ja auch oft in so eine Richtung dann übergenutzt wird, ne, um sich irgendwie geliebt zu fühlen. Du hast es am Anfang auch gesagt, das hatte ich lange Zeit auch, dieses ich gebe dir Sex, du gibst mir Liebe.
Genau.
Was offensichtlich nicht funktioniert, dieser Tauschhandel. Wie kommt man da vielleicht generell auch raus aus diesem Sex gegen Liebe?
Also ich habe das viele Jahre ausprobiert, habe mich immer gewundert, warum es nicht klappt. Und das führte dazu, dass ich wirklich x-beliebige Kandidaten, die ja bei genauer Betrachtung null gepasst haben, aber einem bestimmten Standard entsprachen. Ich bin ja entweder nach Intellekt oder Aussehen gegangen, entweder das eine oder das andere, manchmal selten auch beides. Also, dass sich das immer so schal angefühlt hat, weil ich dachte, naja, ich gebe meinen Körper und dann muss doch automatisch Liebe zurückkommen. Also ich habe das ganze System, was so in mir wirkte, auch überhaupt nicht verstanden und war wirklich dann irgendwann nach vielen Jahren des Rumvögelns, anders kann man es nicht sagen, überzeugt, dass ich nicht liebenswert bin.
Oh Gott.
Gar nicht. Ja, also null, und es muss, diese Männer haben mir alle den Beweis gegeben, ich bin nicht liebenswert.
Weil du hast ja alles gegeben.
Ich habe alles gegeben.
Du hast ja genau das gemacht, was man eigentlich tun muss, um geliebt zu werden.
Genau. So, und das geht ja vielen Frauen speziell so, Männern auch, aber vielen Frauen. Und dann irgendwann ist zum Glück bei mir der Groschen gefallen und ich dachte, vielleicht sollte ich mal dahinter gucken. So, also, was du sagtest, diese Bedürfnisse, die man in der Kindheit entwickelt hat, die sich anzugucken und in die Rechnung mit reinzunehmen, was du überhaupt für Beziehungen geführt hast bisher, wonach du da gesucht hast, was du wirklich bekommen hast von dem, was du brauchst, was eher nicht. Und wie eigentlich der Mensch sein müsste, der ja zu deiner Psychologie passt. Das ist so, so wichtig. Und das ist anstrengend. Also da, das kannst du nicht mit ein bisschen Nachdenken lösen. Da holt man sich Coach oder einen Therapieplatz und arbeitet es einmal durch, finde ich, von Grund auf, damit man sich selber versteht und weiß, auf den Typen reagiere ich jetzt, weil der das und das in mir triggert. Also ich habe so einen bestimmten Typen, auf den reagiere ich auch heute noch sofort und weiß aber sofort, du kriegst mich nicht mehr.
Papa.
Ja, ja, Papa ist es nicht, sondern so dieses, ich habe mir so eine Art Co-Chaos immer gesucht, um das Chaos, was ich als Kind erlebt habe, erträglicher zu machen. Also dadurch war es normaler, wenn ich so chaotische, so Rocker-Surfer-Boys irgendwie hatte. Und darum ist auch gegen die eigenen Muster daten so wahnsinnig clever. Also
ist halt auch Next Level, gell?
Profi-Tipp, aber genau. Also
für die, die wirklich in den Olymp des Bewusstseins kommen wollen, date gegen deine.
Ja, wenn du jemanden attraktiv findest, Finger weg. Ja. Also,
ja, aber es ist so wahr.
Ja.
Also, solange man nicht an sich selbst gearbeitet hat, es ist so wahr, weil du wirst einfach immer den anziehen oder immer die anziehen, die komplett deine Kindheitsmuster
bedienen. Ja. Insofern ist das Leben ja ganz gerecht. Du kriegst halt immer das serviert, was du brauchst, um diese Lektion abzuschließen. So, hast du die abgeschlossen, kommt das nächste und so weiter. Darum ist das Älterwerden ja auch so schön, weil man weiser wird. Aber zum Beispiel, ja, häufig, in meinem Podcast geht's ja genau darum, also die Leute beschreiben ihre aktuellen Beziehungsmuster und ich führe das auf die Kindheit zurück und sag, tada, und die sagen, oh.
Kenn ich aus meinen Coachings auch so. Ja.
Ach so.
Jetzt sehe ich alles, aber es geht mir ja auch so, das kennst du ja. Genau. Man ist ja so blind für sich selbst.
Ja, aber darum braucht man jemand anderen, weil selber stehst du bald und denkst,
komplett da.
Ja. Und das ist, ja, Menschen sind jetzt nicht so extrem unterschiedlich. Wenn in der Kindheit Situation X war, weißt du, das wird das Beziehungsverhalten sein. Guck nochmal genau hin. So, viele beschreiben ja ihre Kindheit als total behütet und so weiter, obwohl die in Wahrheit total lieblos war. Ja, oder die Eltern nichts miteinander zu tun hatten oder für das Kind zusammengeblieben sind, was das Schlimmste ist, was man machen kann.
Die Kinder spüren das ja.
Ja, natürlich. Und die denken dann, ach, so geht Beziehung. Ich habe keinen Spaß, verfaule innerlich und aber so macht man's. Und darum ist es ja so essentiell, einmal anzugucken, was war mein Setup eigentlich, mit dem ich so in diese Welt geschickt wurde. Und dann kann man relativ zügig Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, das glaube ich zu brauchen und das brauche ich tatsächlich. Und dann ist alles gut.
Und sich von diesem schrecklichen Glaubenssatz zu lösen, Liebe gegen Sex.
Ja, das funktioniert nicht. Also man kann Liebe nicht herbeierpressen. Ja, herbeischlafen.
Herbeischlafen, herbeisexen.
Ja. Ja. Und ganz, ganz wichtig, das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren verstanden, Liebe fühlt sich leicht an. Das ist nicht gegen Widerstände, da gibt's kein Drama und so
das
weiter.
Das kann ich zu 1 Milliarden % unterschreiben.
Ja, es fließt. Ja. So. Und wenn Liebe es fließt, ist es gut. Wenn es die ganze Zeit macht, dann ist da noch eine Lektion versteckt oder zwei.
Ja. Würde ich 80.000 Mal meine Unterschrift gerade drunter setzen.
Ja,
absolut, absolut. So ist es, absolut. Ja. Lass uns einmal noch über emotionales Essen sprechen, weil ich glaube, dass das ein so wichtiges Thema ist, was ja auch mit Sex zusammenhängt, auch wenn man vielleicht erstmal die Ecke nicht sieht oder die Abzweigung. Kannst du einmal kurz beschreiben, was ist emotionales Essen? Warum gibt es so viele Menschen, die emotional essen? Und dann sprechen wir noch darüber, wie kommt man da raus?
Ja, also emotionales Essen ist ein Kompensationsmechanismus. Im Grunde, als würdest du Drogen nehmen oder massenweise Sex haben oder zu viel arbeiten oder jeden Tag 3-mal joggen gehen. Die haben alle die gleiche Funktion, diese Mechanismen, nämlich Gefühle nicht fühlen zu müssen. So, das heißt, du wirst konfrontiert mit einem negativen Gefühl in dir oder von außen. Stress, Frust, Unglück, kann aber auch Langeweile sein, die man nicht aushält und so weiter. Und das wird sofort übertüncht. Weil, wenn du kompensierst, ja, bei Essen ist es deutlich spürbar, bei Drogen logischerweise auch, aber Essen ist jetzt so eine gängige Substanz einfach, die ist immer und überall verfügbar, wirst du ein bisschen stumpf. Und du kannst all dieses, die Arbeit, die du eigentlich darauf leiten müsstest, was fühle ich gerade, warum fühle ich das und so weiter, die kannst du umleiten, indem ich bin pappsatt, ich habe zu viel gegessen, ich blöde Kuh, warum mache ich das immer, eigentlich wollte ich doch nicht, oh Gott, jetzt ist auch schon egal und so weiter. So. Und Essen ist deshalb so kniffelig, weil es tatsächlich, also du musst essen, Drogen musst du nicht nehmen, aber essen musst du. Und es ist einfach, also so easy access. Du hast es immer und ja, ist gesellschaftlich auch anerkannt, ist mit Freude verbunden und so weiter. Bloß, und das sage ich als recovering addict, also ich bin nicht mehr aktiv in der Sucht, aber kenne all diese Mechanismen, ist es wahnsinnig schwer, da rauszukommen und es ist unglaublich belastend, weil ich habe zum Beispiel, als bei mir die große Bombe geplatzt ist, als ich mich von meinem Mann getrennt habe und dieses wahnsinnig schlechte Gewissen hatte, weil ich hatte zwei kleine Kinder, oh Gott, ich wollte doch eigentlich und die sollten Bullabü haben und warum kann ich das nicht und, habe ich 40 Kilo zugenommen, also massiv. Ich hatte immer schon ein Thema mit Essen, aber da ist es richtig explodiert und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, okay, ich weiß genau, wann es passiert. Ich weiß, was für Situationen kommen müssen, damit ich in so einen Essanfall reingetriggert werde. Manche machen auch emotionales Nichtessen, ja, das gibt es auch.
Das ist bei mir. Dann,
ja, die einfach gar nichts essen.
Ich
dann
bin so.
Alles zu. Ja.
Ich bin so.
Ja. Ist dann halt, dann kriegst du vielleicht mal einen Spruch gedrückt, du bist aber mager oder so. Aber die essen, sind gesellschaftlich ja noch so ein bisschen ausgestoßener, weil dann wirst du unheimlich dick und disziplinlos und so weiter. So, ohne das schmälern zu wollen. Ja, es ist beides. Der Leidensdruck ist bei beiden natürlich gleich groß. Aber auf jeden Fall, in meinem Fall war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, Gefühl X kommt und ich reagiere so darauf. Das ist aber gar nicht die richtige Reaktion. Die richtige Reaktion wäre natürlich zu sagen, Moment mal, ich bin gerade super getriggert. Was steckt dahinter? Nämlich nicht, der hat mich geärgert, sondern, aha, ich fühle mich, ja, in die Tüte gesprochen, wieder so wertlos wie damals in meiner Kindheit. Ich bin überzeugt, niemand liebt mich. Da war wieder ein Beweis. Ich bin nicht gut genug und so weiter. So, also das ist ein riesenkomplexes Maschinchen, was da läuft. Und ja, es ist einfach die weit verbreitetste Essstörung, ist noch nicht als Krankheitsbild anerkannt, aber meiner Meinung nach ist es eins. Und ja, ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, Leuten herauszuhelfen, weil es so wichtig ist und eben auch ein Teil dieses Heilewerdens, den wir beide anstreben für die Menschheit, ja, damit dieser Mist endlich mal aufhört.
Ja, ja, total.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen dazu, wie hilfst du da, was, also Frauen, die jetzt gerade auch zuhören oder auch Männer,
ja,
die das kennen in beide Richtungen, weil bei mir ist es halt wirklich so, ich bin da mittlerweile auch so viel besser schon geworden, aber gleiches Muster,
ja, ja,
komplett
ja,
nur halt in die andere Richtung. Ich bin dann so, ich verweigere mir dann Essen tatsächlich, also oder mach's zum Glück nicht mehr, aber ich kenne das noch so aus meiner Vergangenheit, dass ich dann
ja hat ja denselben Effekt, ne?
Absolut, klar.
Also
komplett.
Ja.
Genau, also wie hilfst du da? Wie kann man da rauskommen? Was sind vielleicht auch erste Schritte da? Weil gerade, was du ja schon gesagt hast, ist ja auch diese Abwertung, in die man dann schnell geht, ne, um nicht das fühlen zu müssen, was eigentlich gerade gefühlt werden müsste, nämlich, ne, ich fühle mich wieder wertlos wie als Kind, sondern ich bin so dumm, warum mache ich das wieder? Und das, ja, ist ja so ein bisschen eine Stufe drüber, ne? Das ist nicht ganz so schlimm wie,
ja,
die,
ja,
Stufe,
genau,
darunter.
Ja.
Plus das Essen, der Zucker gibt einem vielleicht dann auch im ersten Moment erstmal diese Hormone, einen Kick und man fühlt sich voll und irgendwie satt. Würdest du sagen, einer der ersten Schritte dahin ist, also das Bewusstwerden natürlich, ne, was man gerade macht, also aus dem Autopiloten als dieses Muster auszusteigen und dann im nächsten Schritt vielleicht einfach erstmal aufzuhören, sich dafür abzuwerten?
Ja, genau. Also diese Selbstbezichtigung aufzuhören, die ist super wichtig. Und dann natürlich innezuhalten. Also idealerweise läuft es dann so, du merkst rechtzeitig, dass du getriggert bist und ausagierst das Gefühl nicht mehr sofort, indem du zum Beispiel isst, sondern nimmst dir ein paar Minuten Zeit. So. Also jeder Suchtanfall, weiß man aus Studien, dauert so ungefähr die heiße Phase 90 Sekunden. Das ist nicht viel. Ja, vor und nach Wehen sind dann noch so ein bisschen, ich sage, 10 Minuten rausnehmen aus dem Spiel. Wäre ideal. 5 reichen aber meistens auch schon. Und dann tatsächlich im Kopf, und wenn man das ein bisschen übt, wird man relativ schnell darin, das zu zerstückeln. Was ist gerade passiert? Was ist das oberflächliche Gefühl? Und was ist das wahre Gefühl dahinter? So. Und wenn man sich gut kennenlernt, geht das relativ schnell. Und ich habe biete einen Kurs dazu an, online, weil ich kann nicht überall sein, wo man das übt. Und diese Übung ist die Grundlage dafür, dass man überhaupt eine Ernährungsumstellung hinkriegt langfristig. Du kannst natürlich Diät um Diät machen, die kurzfristig deine Situation verändert, aber
darunter nichts.
Darunter halt nichts. Und darum geht es darum, wirklich die Basis aufzuräumen und dann zu sagen, ich entscheide mich für mich, ja, und jeder Wohlfühlkörper sieht ja auch total anders aus, aber ich entscheide mich für mich, mich gut zu behandeln, ja, und eben nicht Gefühle nicht zu fühlen, was nicht nur im Sex eine schlechte Idee ist.
Es ist mein großes 2023 Überhängeschild. Dieses, ich entscheide mich wirklich dafür, gut zu mir selbst zu sein.
Ja.
Und
ja,
es ist so krass, was, also ich ziehe das wirklich gerade richtig durch.
Was machst du alles?
Also ich wirklich, ich habe so viel verändert. Ich habe, also zum einen, ich trinke viel mehr Wasser. Das war für mich immer eins der ersten Dinge. Ich habe viel zu wenig immer getrunken. Also auch das wie so, ne, einfach nicht dran gedacht, aber es ist natürlich Quatsch, ist einfach nicht mich priorisiert. Das heißt, ich trinke richtig viel. Ich fange an, mich ganz anders zu ernähren gerade, also wirklich richtig gut zu kochen. Und ich habe gestern, also ist keine bezahlte Werbung, aber gestern ist mein Thermomix angekommen. Und ich habe mich so gefreut. Und ich habe wirklich, also ich war jetzt, 3 meiner besten Freundinnen haben so ein Ding und ich habe, da waren immer so geil, bla bla bla. Und dann habe ich mir jetzt einen bestellt und der ist gestern angekommen. Ich habe mir ganz viele Gerichte jetzt rausgesucht, weil so blöd es klingt, aber für mich gibt es kaum etwas Stressigeres, als mir zu überlegen, was ich kochen soll und dafür einkaufen zu gehen, ja, und es dann zu kochen. Das ist für mich Stressskala 5, klingt richtig dumm, ne?
Nein, aber das ist so komisch, aber ja.
Und lass mich ein Buch schreiben, kein Problem, schick mich einkaufen. Ich bin so, oh mein Gott, das ist so schwierig. und das sind gerade so Dinge, wo ich versuche, ganz anders und spielerisch da dran zu gehen, dass es mir Spaß macht und dass ich mich anders organisiere. Ich mache jeden Tag ein Workout gerade. Mhm. Und Yoga und priorisiere meine eigene spirituelle Praxis auch wieder viel mehr und bin einfach noch liebevoller mit mir und noch mehr, dass ich wirklich einfach mich wertschätzen möchte und meine Gesundheit und meinen Körper und was ich, meine Bedürfnisse, ja, selber verantwortlich für meine Bedürfnisse zu sein und die zu leben und mich gut um mich selbst zu kümmern. Und ja, also das Jahr ist jetzt noch nicht wirklich weit fortgeschritten, aber es ist wirklich für mich, es ist schon so viel passiert und es fühlt sich so gut an. Und ich habe jedes Jahr habe ich für mich immer so ein Wort oder wie so eine Überschrift, worauf ich mich fokussieren möchte. Und es waren lange Zeit auch so Dinge im Außen, also ne, dann irgendwie keine Ahnung, finanzielle Fülle oder die Beziehung oder whatever. Und jetzt ist es wirklich so inner glow, ist mein Wort für 2023. Also wirklich aus dem Innen heraus so komplett in mein inneres Strahlen zu kommen. Und es macht richtig Bock, ich bin richtig on fire.
Ich glaube, es gelingt schon.
Ja, ja. Also ich bin wirklich, ja, es macht mir so viel Spaß. Aber, und das ist eben auch so spannend, es war jetzt 10 Jahre Arbeit, richtig krass harte Arbeit, an diesem Punkt zu kommen.
Aber du bist an dem Punkt
gekommen. Ich bin an dem Punkt und es fühlt sich so geil an. Und ja. Ich bin wirklich so, also es ist so, ich habe gestern Abend alleine unten im Keller, wir haben so ein kleines Gym uns aufgebaut und ich habe gestern Abend so mein Workout gemacht und ich weiß richtig, ich habe mir so geile Latino-Musik angemacht und habe rumgedanced und mein Workout gemacht, wahrscheinlich die Hälfte komplett falsch, aber war mir vollkommen egal. Und weil ich ein Ziel ist, dass ich bis zum Ende des Jahres mindestens 10 Klimmzüge schaffen will, ohne Supportseil. Und das ist voll geil. Das macht so richtig Spaß, weißt du so. Ja.
Klimmzüge sind technisch schwierig. Ich habe früher Leistungssport gemacht und als ich austrainiert war, habe ich 5 geschafft. Also es ist, ich weiß nicht, was es ist mit den Klimmzügen.
Ja, aber es ist irgendwie, ja. War das so mein. Die Klimmzüge stehen so ein bisschen für mich so für dieses, wenn ich das schaffe, dann weiß ich, ich habe gut für mich gesorgt, einfach im Sinne von, ich habe regelmäßig trainiert, ich habe gut gegessen, ich habe mich gut um mich gekümmert. Und ja, also da arbeite ich gerade. Ja,
super.
Aber gar nicht aus so einem Leistungsdruck, ne? Ich will auch nicht, dass es jetzt so angehört, dass ich mich irgendwo hinzwinge, sondern wirklich aus so einer richtigen Freude. Mhm. Und so aus dieser Wertschätzung mir, meinem Körper, meiner Gesundheit gegenüber.
Ja.
Das war so mein Olymp gerade.
Super. Mhm. Aber dieses Küchengerät ist ein super Beispiel dafür, weil in Wahrheit, also ich habe zwar Zeit gemessen, du sparst dadurch nicht viel Zeit. Aber dadurch, dass der Thermomix, also das Küchengerät, dich zwingt, dich darauf zu fokussieren, auf diese Knöpfchen zu drücken, ne, oder die Wählscheibe nach rechts zu drehen, bist du mehr bei der Sache. Also es gelingt dieses im Hier und Jetzt beim Kochen viel mehr, weil ich finde, das ist auch eine Belastung, zu überlegen, was serviere ich denn heute, wie ist es ausgewogen, worauf habe ich eigentlich Lust, ich habe wahrscheinlich auch was anderes Lust als die und so weiter. Ich bin Fan von dem Teil.
Also ja, also total. Ich bin auch, also es ist wirklich unbezahlte Werbung, es gibt hier, niemand hat uns gesponsert dafür. Also wirklich, ich habe mich so krass gefreut gestern. Ich bin schon voll so, ich habe mir ganz viele Sachen rausgesucht, die ich jetzt, ich bin richtig, ich erkenne mich selbst gar nicht, wie das richtig.
Wobei das Erste, was ich damit gemacht habe, muss ich zugeben, sind Erdbeer-Daiquiris.
Mm. Okay, geil. Aber
gut, es war Sommer.
Naja.
Yay!
Also. Nachbarn. Drinks für alle.
Ja, why not? Das kann auch.
Naja. Letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Stell dir vor, du lebst noch ein unendlich erfülltes, sexuell erfülltes Leben. Einfach alles geil, schön, ne, richtig toll. Du machst deine Kurse, deine Bücher, dir geht's gut, du bist in einer erfüllten Beziehung. Irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Ist noch lange hin. Und ich würde zu dir kommen, zufällig bin ich da, und würde zu dir sagen, Paula, es wurde alles gelöscht, was du jemals gemacht hast. Ja, deine Kurse sind weg, deine TV-Show gone, Podcast gone. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben, 3 Dinge, wenn sonst nichts bleiben würde von allem, was du jemals gesagt hast. Was würdest du dir wünschen, wonach wir Menschen leben?
Es ist sehr berührend, interessanterweise, diese Vorstellung. Ich würde mir wünschen, dass jeder versteht, dass Wachstum so wichtig und wertvoll ist. Ich würde mir wünschen, dass jeder versteht, dass Aggression ein formgewordener Ausdruck der Arbeit ist, die wir noch nicht an uns selber getan haben. Siehe bestimmte männliche Politiker auf der Welt. Wobei, es gibt sicher auch 1-2 Frauen, von denen wir nichts hören, die so Unglück bringen über alle. Und ich versuche danach zu leben, aber es gelingt nicht so ideal. Nichts Materielles, also wirklich nichts Materielles ist wichtig in diesem Leben. Ist einfach so.
Paula, danke von Herzen, dass es dich gibt. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, du hast damit gerade in ganz vielen Herzen hoffentlich ganz viel Raum geschaffen, sich selber anders sehen zu dürfen und vor allen Dingen auch den eigenen Körper, die eigene Sexualität und all die Freude, die damit zusammenhängt, für sich ganz anders erforschen zu dürfen und leben zu dürfen. Und ich bin immer so froh, wenn es Menschen gibt, die für Tabuthemen aufstehen und sich hinstellen. Und du machst es so charmant und schön und ja, also es ist einfach eine riesengroße Freude für mich, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Menschen gerade dazu bringt, heute Abend guten Sex zu haben, wenn sie nach Hause gehen. Entweder mit sich selbst oder mit jemand anderem.
Das unterschreibe ich. Ich danke dir sehr für die Einladung und für das schöne Gespräch.
Dankeschön.
Ich hoffe so sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und ja, jetzt gerade ganz beseelt bist. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir unter die Folge von heute, unter der Folge von heute, unter dem Post von heute, so rum, deine Gedanken da lässt zu der Folge. Was hat sie dir geschenkt? Was hast du daraus vielleicht für dich mitnehmen können? Was denkst du über deine Sexualität? Was denkst du generell über Sex? Was hilft dir vielleicht, erfüllten Sex zu haben? Also lass uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Ich freue mich da sehr, von dir zu hören. Und alle Links zu Paula findest du natürlich auch in den Shownotes, wenn du mehr über ihre Arbeit erfahren möchtest. Und heute, Freunde der Sonne, ist die 14. Ausgabe. Es ist unfassbar, die 14. Ausgabe von meinem wunderschönen IM-Magazin erschienen. Und das IM-Magazin diesmal, es ist, glaube ich, wirklich meine allerliebste Lieblingsausgabe geworden. Es geht um das Thema Glück. Und wir haben in der Ausgabe mit den 7 Chakren gearbeitet und gehen quasi über die 7 Chakren in das Thema Glück. Und wir sprechen darüber, wie man sich von Blockaden befreien kann in den Chakren, wie wir uns auch ja mehr mit der eigenen Lebensenergie verbinden können. Wir sprechen über die Schilddrüse, die heilsame Kraft der Selbstannahme. Es geht um ayurvedisches Kochen. Also es ist eine wunderschöne Ausgabe geworden und du findest wie immer den Link zum IM-Magazin in den Shownotes. Und ansonsten, wenn du gerne mehr zu meiner Arbeit erfahren möchtest, geh einfach auf lauraseiler.com. Da findest du alle meine Kurse, alles, was ich sonst noch mache, meine Bücher. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns da sehen werden. Und an der Stelle einfach auch nochmal danke für all die wundervollen Kommentare, die ihr diesem Podcast immer schenkt. Und das berührt mich sehr. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.